Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört. Die österreichische Schriftstellerin Monika Helfer ist gestorben mit 78 Jahren. Ihr Verleger Jo Lendle vom Hansa Verlag, der hat zu ihrem Tod geschrieben: Monika Helfer hat mit ihrer geraden, klaren, wahrhaftigen Literatur die Welt lebendiger gemacht. Mit ihrem Tod verlieren wir Schönheit. Über Monika Helfer rede ich gleich hier in der Lesart mit einer sehr begeisterten Leserin ihrer Bücher, mit meiner Kollegin Andrea Gerg. Die Schriftstellerin Monika Helfer, die hat oft über Menschen geschrieben, die ihr sehr nah sind, über ihren Vater, ihre Mutter, ihre Geschwister und das heißt auch über sich selbst. Die Bagage mit diesem Roman über ihre Familie ist sie sehr bekannt geworden oder auch mit dem Buch Fati. Die Romane standen wochenlang auf den Bestsellerlisten, wurden mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Am Wochenende ist Monika Helfer im Alter von 78 Jahren überraschend gestorben. Vor 2 Jahren war sie hier in der Lesart zu Gast und ich habe dabei auch mit ihr über den Tod gesprochen. In ihrem Buch »Wie die Welt weiterging«, da erzählt sie von einer alten Frau und die letzten Sätze in dieser Geschichte heißen dann: »Sie liegt auf der Bank, sie ist verdorrt, ich berühre sie und sie wird zu Staub.« Und ich habe Monika Helfer gefragt, dieses Bild der alten Frau, die zu Staub wird, hat das für sie etwas Erschreckendes oder etwas Tröstliches?
Das finde ich absolut tröstend. Es ist wie beim Spätherbst, wenn die Blätter von den Bäumen fallen und man fängt eines auf und hat es kurz in der Hand und plötzlich merkt man, dass es sich bewegt und dass es dann irgendwann gar nicht mehr da ist, nur noch Staub. Und das ist ein gutes Bild, finde ich, auch für den Tod oder für das Verabschieden vom Leben. Also man ist noch ein Blatt, man wird immer dünner und fragiler und am Schluss ist man einfach nicht mehr und dann ist der Staub, der sinkt in die Erde und es ist vorbei. Das ist gut, finde ich.
Monika Helfer in einem Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Meine Kollegin Andrea Gerg, die hat viele ihrer Bücher gelesen und ist jetzt hier im Studio. Hallo Andrea.
Hallo.
Du hast eben auch öfter gesprochen mit ihr, mit Monika Helfer. Wie hast du sie denn erlebt dabei?
Ja, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mich hat sie schon sehr beeindruckt. Sie war ja so eine ganz tiefsinnige Autorin. Ihr Leben war ja auch von schweren Schicksalsschlägen geprägt. Die Eltern hat sie sehr früh verloren. Dann ihre Tochter Paula ist mit nur 21 Jahren bei einem Bergunfall gestorben. Darüber hat sie ja auch ein Buch geschrieben, Bevor ich schlafen kann, heißt das. Aber zugleich wirkte Monika Helfer auf mich immer sehr lebensfroh und zugewandt im Gespräch und ganz ehrlich nachdenklich. Also man hatte das Gefühl, dass sie auf die Fragen nicht so gestanzt irgendwie antwortet, sondern wirklich darüber nachdachte, was ja heute auch schon ein bisschen selten ist. Und mir gefiel unheimlich gut, dass sie so eine elegante Erscheinung war. Also dieses üppige schwarze Haar, dann trat sie oft in dunklen Herrenanzügen ihres Gatten, des Schriftstellers Michael Köhlmeier, auf so mit weißem Hemd und so einer schwarzen Krawatte, bisschen wie Patti Smith und in selbstgestalteter Kleidung. Denn das Nähen, das war auch ein Thema bei ihr. Es gibt so ein ganz schmales, sehr schönes Buch von ihr über Stoffe. Und da schreibt sie, wie sie am ärmsten war, da trug sie immer Secondhand und hat das umgearbeitet und daraus was Neues, Schönes, Berührendes gestaltet. Und das fand ich auch ein schönes Bild für ihre Poetologie, also für das, wie sie schrieb, aus dem Vorhandenen was ganz Neues machen.
Jetzt ist es ja bei ihrer Laufbahn so ein bisschen eigenwillig. Sie ist 2020 bekannt geworden, eben mit Die Bagage, diesem Familienroman. Da war sie ja schon Anfang 70. Sie hat aber schon über 40 Jahre lang geschrieben und ganz verschiedenes: Kinderbücher, Romane, Erzählungen, Theaterstücke, Hörspiele, seit den 1970er Jahren eben schon. Wie kam das so aus deiner Sicht, dass sie erst im Alter so richtig durchdrang zum Publikum?
Also sie hat mal gesagt, dass ihr Mann eben, der Michael Köhlmeier, sie dazu ermutigt hat, doch mal über ihre Familiengeschichte endlich zu schreiben. Und das war ja eben, wie ich schon gesagt habe, eben auch eine sehr tragische Familiengeschichte. Sie hat ja anfangs über die Großeltern geschrieben, die so außerhalb des Dorfes leben mussten und deren Kinder. Dann folgte Fati, das war ja sogar für den Deutschen Buchpreis nominiert. Da ging es um ihren Vater, ein Bücherfreund, der nach dem Krieg ein paar Jahre so ein Kriegsinvalidenheim geführt hat. Dann starb die Frau sehr jung an Krebs und die Kinder wurden auf alle möglichen Verwandten verteilt. Und er hat sich ganz in die Welt der Bücher zurückgezogen. Und dann folgte dieser dritte Teil der Bregenzer Wald-Trilogie, ein Buch Buch, das ich ganz besonders mag, Löwenherz, über Monika Helfers 6 Jahre jüngeren Bruder Richard, so ein Sonderling und Träumer, der sich mit nur 30 Jahren das Leben genommen hat. Und der Vater hat ihn eben immer Löwenherz genannt. Und dann folgten noch so ein paar mehr Bücher. Das war wie so ein Kosmos, der plötzlich entstanden ist, aus dem eigenen Leben heraus so eigene Geschichten zu stricken, zu erfinden. Und ich denke, das hat einerseits ganz gut in diesen Autofiktionsboom gepasst, weil es eben nah an ihrem Leben ist. Aber sie hat auch ganz andere Bücher geschrieben. Ich mag auch die Geschichten für jeden Tag. Da ist, hat sie über 1000 Geschichten ausgesucht. Jeder Tag verdient eine Geschichte, meinte Monika Helfer mal so in der Tradition der Kalendergeschichte. Und manche sind ganz märchenhaft, andere eben auch autobiografisch. Ein unglaublich dickes Buch, aber mit sehr prägnanten Texten. Auch wieder typisch Monika Helfer.
Ja, tolle Texte. Diesen Ton von ihr, den wir gehört haben, der bezog sich auch auf eine dieser Kalendergeschichten, als sie vor 2 Jahren hier bei uns war. Jetzt hast du schon gesagt, Boom des Autofiktionalen der letzten Jahre. Auch da haben viele über Familie geschrieben. Familie ist ja sowieso eins der ganz großen Themen der Literatur. Was würdest du denn sagen, auf welche besondere Weise hat jetzt Monika Helfer geschrieben über ihre Familie?
Ja, also mir gefiel besonders gut, dass sie das eben immer thematisiert hat. Also die Frage, was ist eigentlich Fiktion, was ist Realität? Also zum Beispiel in Löwenherz, da befragt sie auch ihren Mann, den Michael Köhlmeier, wie er sich eigentlich an den Bruder erinnert und tastet sich dann so daran, was ist eigentlich Erinnerung, und thematisiert auch die Unzuverlässigkeit des Erzählens immer wieder. Oder in Die Jungfrau, wo es um diese Freundin, um Gloria geht, die sich ein Leben so komplett erfindet, da heißt es einmal, darf ein Leben in der Einbildung nicht ebenso als Wirklichkeit bezeichnet werden. Und das finde ich auch ganz schön. Das bringt so auf den Punkt, dass bei ihr so das Erfinden und Erinnern so eine Bewegung ist. Und gleichzeitig hat sie eben so ein ganz großes Herz für Sonderlinge und für Außenseiter. Das beginnt ja eben, wie ich gesagt habe, schon mit den Großeltern. Und sie hat diesen schönen Blick auf das Sonderbare im Menschen. Und gleichzeitig hat das aber gar nicht irgendwas, ja, Kitschiges, schon gleich gar nicht, sondern sie verknappt das ganz und verdichtet es im Erzählen. Also das wirkt so sprachlich fast ein bisschen einfach, aber schon Brecht sagte ja, das Einfache ist in Wahrheit das Schwierigste, weil es eben so große Präzision erfordert. Und dann kommt noch dazu, das mag ich an Monika Helfer natürlich sehr, dass sie eine österreichische Autorin durch und durch ist. Und das nicht nur, weil da immer wieder so Austriazismen auftauchen, wie in Löwenherz, der Bruder Richard, da sagt sie, das ist ein Schmähtandler. Das ist so ein Wiener Ausdruck für einen, dem die Wahrheit nicht ausreicht, sondern der immer noch das ganz gerne ausschmückt, sondern weil sie als österreichische Autorin auch diesen kritischen Blick aufs Erzählen selbst hat, also das eigene Material und das Schreiben auch reflektiert. Also da hat sie etwas geschafft auf sehr engem Raum. Wie gesagt, die meisten Bücher außer den Kalendergeschichten, die sind ja unter 200 Seiten. Sie hat auf sehr engem Raum eine wirklich, finde ich, sehr große literarische Welt geschaffen.
Das hat Monika Helfer getan. Sie ist mit 78 Jahren gestorben. Das hat ihr Verlag gestern mitgeteilt. Die meisten ihrer Bücher, die sind beim Hansa Verlag erschienen. Und zuletzt gab es auch 2 von Kat Mentschik illustrierte Erzählungen, Der Bücherfreund und Wer bin ich? Die sind im Galliani Verlag herausgekommen. Andrea Gerg war im Studio. Hab vielen Dank.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Tori. Ich bin gerade im Stadtpark in Wien. Und das letzte Buch, was ich fertig gelesen habe, war 15 Tage sind für immer von Vitor Martins, einem brasilianischen Autor, glaube ich. Es ist ein bisschen eine Love Story. Es handelt von Felipe, der sich hat in seinen Nachbar verliebt hat, und sein Nachbar übernachtet dann für 2 Wochen bei ihm, weil seine Eltern woanders sind. Und es ist so sehr süß und sehr, sehr heartfelt. Ich fand es sehr cool. Ich habe es zum 2. Mal gelesen, weil ich es schon mal gelesen hatte, und es gibt mir immer so Sommervibes.
Wenn Sie eine Geschichte darüber lesen möchten, wie glamourös und wie sexy und dreckig und unbarmherzig es zugeht hinter den Kulissen der Modewelt, dann hat Ihnen ein neuer Roman eine Menge zu bieten. Der Roman In die Sonne fliegen von Adriano Sack. Der Roman erzählt von der Welt der Supermodels und Modedesigner, und das tut er auch mit einer fein dosierten Bosheit. Adriano Sack ist jetzt hier bei uns. Seien Sie willkommen.
Guten Morgen, danke.
Sie haben lange das Stilressort bei der Zeitung Welt am Sonntag geleitet. Heute schreiben Sie als Autor über Stilfragen und jetzt eben diesen Roman, der in der Modewelt spielt. Wie wichtig ist denn Mode für Ihr Leben?
Das ist natürlich immer situationsabhängig. Heute Morgen war sie mir nicht so wichtig, weil ich wusste, ich bin im Radio. Grundsätzlich finde ich aber, Mode ist in Deutschland unterschätzt, weil sie gilt so als frivol, als oberflächlich, eigentlich unwichtig. Und tatsächlich halte ich sie aber für ein interessantes, komplexes Kommunikationstool. Und Mode ist ja etwas, was sich Menschen direkt auf die Haut tun und womit sie signalisieren, wer sie sein wollen, was sie attraktiv finden, wie sie sozusagen die Welt sehen und von der Welt gesehen werden wollen. Insofern würde ich sagen, das ist nicht die Hauptsache im Leben, aber eine wichtige Nebensache.
Klingt jetzt fast so, als ob Ihr Roman vielleicht auch ein bisschen gemeint war als eine Art Ehrenrettung für die Mode im deutschen Kontext. Oder was war so Ihr Hauptantrieb, diesen Roman zu schreiben?
Also mein Hauptantrieb war, ich wollte die Geschichte erzählen eines jungen, unwiderstehlichen Mannes, der die Welt bezaubert und an dem die Welt aber irgendwie auch abgleitet. Das ist so ein Typus, da gibt es, finde ich, eine lange Tradition. Angefangen so beim nordischen Gott Loki über Thomas Ripley von Patricia Highsmith und die wichtigste Inspiration war Felix Krull von Thomas Mann, also ein Typ, der aus einer verlotterten Weinhändlerfamilie kommt, eigentlich kein Geld hat und sich komplett neu erfindet und der irgendwie feststellt, dass er die ganze Welt von dem Bild, was er selber projizieren will, auch überzeugen kann.
Das ist Felix Kellergeist, der im Mittelpunkt Ihres Romans steht, der eben den Felix auch gemeinsam hat mit Felix Krull. Den Roman von Thomas Mann bringen Sie auch ziemlich am Anfang des Romans ins Spiel, so als kleiner Hinweis, dass es da so eine Verwandtschaft gibt. Und um diesen Felix herum haben Sie noch vier andere Figuren gruppiert. Können Sie ein kurzes Stenogramm geben, wer da noch wichtig ist bei diesen Vieren?
Also die vier sagen wir, Hauptpersonen neben Felix sind ein junger Mann, der heißt Merck, eigentlich Mercutio. Der ist Model, zeichnet sich dadurch aus, dass er bei seinen Auftritten Handstand, Überschläge, Salti und Flickflacks macht. Dann gibt es eine Transfrau, die heißt Fox, eine Fitness-Influencerin, die heißt Kelly und eine junge Musikproduzentin und DJ, die heißt Jeannie. Die kommt ursprünglich aus Hongkong und die hat es über Los Angeles nach Deutschland verschlagen.
Und von diesen Figuren, Sie beschreiben ja eigentlich zwei Aufstiege. Also einmal den Aufstieg von Felix Kellergeist als Supermodel, später auch als Unternehmer. Aber Sie beschreiben auch den Aufstieg von Fox. Was ist das für eine Aufstiegsgeschichte?
Ja, die wurde halt als Junge geboren, musste also sozusagen ihren Weg zu ihrer wirklichen Identität finden und sie ist eigentlich unter diesen fünf diejenige, die die Mode am ernsten nimmt. Die findet, das interessiert sie und sie will da irgendwie eine Stimme finden und sie wird dann Chefredakteurin von einem wichtigen, unabhängigen Modemagazin und stellt dann aber fest, dass sie mit ihrer Herausgeberin, also ihrer Chefin, permanent aneinander gerät. Das sind dann so Konflikte, wo sich unterschiedliche Generationen aufeinander prallen, aber auch natürlich unterschiedliche Weltsichten.
Ich muss sagen, dass ich besonderen Spaß hatte an den bösen Stellen in Ihrem Roman. Das ist ja auch eine Satire, dieser Roman, auf diese ganze Glamour-Welt. Es gibt zum Beispiel eine Szene, da hat Felix im Prinzip seinen allerersten Auftritt oder er wird da entdeckt. Da muss er in so einem Osterhasenkostüm für Kinder so eine Darstellung zu Ostern machen. Das läuft komplett aus dem Ruder. Es endet mit schreienden Kindern und herumgeworfenen Eiern. Das ist so ein Höhepunkt einer leisen Bosheit in dem Roman. Andererseits hat der Roman aber auch was Liebevolles oder Empathisches beim Blick auf diese Welt. Wie war das für Sie beim Dosieren, beim Schreiben? Wie haben Sie entschieden, wie viel Bosheit packe ich da rein, wie viel Liebe packe ich da rein?
Also es geht bei mir eigentlich immer los mit der Bosheit. Und selbst Figuren, die angelegt sind als unsympathische Figuren im Prozess des Schreibens, passiert es mir dann eigentlich immer, dass ich irgendwie finde, nee, es kann nicht einfach nur schwarz sein. Es muss immer irgendwie auch einen Grauton geben. Und natürlich sind die, sagen wir mal, die Hauptfiguren in dem Roman, die sind alle, haben ihre Traumata, haben ihre Schwierigkeiten, verhalten sich oft falsch. Und man muss sie natürlich trotzdem lieben. Sonst macht es mir keinen Spaß, über die zu schreiben. Und ich glaube, man liest es dann auch nicht gerne. Also man muss mit den Leuten und ihren Fehlern mitleiden und trotzdem irgendwie nicht den emotionalen Kontakt verlieren.
Welche der Figuren haben Sie denn am meisten geliebt beim Schreiben?
Oh, das ist eine fiese Frage. Man kann ja auch, das ist so wie die Kinder eine Reihenfolge seiner eigenen Kinder machen. Die Person, die ich eigentlich ich habe schon doch eine große Schwäche für Fox, muss ich sagen. Felix ist mir wahnsinnig auf die Nerven gegangen, aber das war auch so gedacht. Und dann gibt es so eine kleine Nebenfigur, eigentlich ist das noch so ein Teenager-Junge, der aber wild entschlossen ist, Schriftsteller zu werden. Und eigentlich liebe ich den am meisten.
Interessant, weil den Eindruck hatte ich auch, dass Sie Fox mit einer besonderen Wärme ausgestattet haben und die kriegt auch am wenigsten Bosheit ab von Ihnen als Autor.
Die hat es auch am schwersten, muss man sagen.
Ja, ja. Der Felix, der wird mit seinem Aufstieg, den er dann hinlegt in der Modewelt, zu einem einflussreichen Menschen und Einfluss heißt ja auch Macht. Es ist auch ein Buch darüber, was Macht mit Menschen anstellt, oder?
Ja, absolut, natürlich. Also sowohl bei den 5 Protagonisten als auch natürlich bei den Leuten, auf die sie treffen und von denen sie dann, das sind dann natürlich ältere Menschen, mächtigere Menschen und von denen werden sie belogen, ausgenutzt, missbraucht, betrogen. Also man sieht in vielen Facetten eigentlich, wie sehr Macht Menschen verbiegen kann und dann gibt es aber auch so Aspekte, wo man sieht, es gibt auch einen Ausweg daraus.
Jetzt nutzen Sie diese Modewelt als Setting, um von Menschen eben zu erzählen, von Macht zu erzählen, von Aufstiegen, von Sehnsüchten, von Beschädigungen, die man durchs Leben schleppt und die einen anhaltend verbiegen. Aber es spielt eben in dieser Modewelt. Ich muss zugeben, dass ich da überhaupt nicht zu Hause bin. Wie ist das denn für Leute, oder anders gefragt, wie haben Sie überlegt, wie viel Information gebe ich damit, dass auch Leute von außerhalb dieser Welt mitkommen? Oder wie viel weiß man sowieso über diese Welt? Wie haben Sie so auf der Informationsebene entschieden?
Also ich habe mich ja in dieser Welt relativ lange intensiv bewegt, war auf vielen Modenschauen und Fashion Weeks in Mailand und Paris und London und New York. Also ich habe da schon, sagen wir mal, jahrelang Recherche betrieben, ohne überhaupt zu wissen, dass daraus mal ein Roman werden würde. Und man schreibt so ein Buch natürlich alleine, aber es gibt dann auf dem Weg ja Menschen, die einen so ein bisschen begleiten, auch mal ein Kapitel lesen. Und ich hatte immer die Tendenz, zu viel zu erzählen aus der Modewelt und zu spezifisch zu werden. Und dann gab es wichtige Menschen in meinem Umfeld, die mir gesagt haben, also so genau will man es vielleicht auch nicht wissen. Man will einfach so die emotionale Reise der Charaktere vielleicht eher wissen, als wie jetzt die Kollektion 2020 von Off-White aussah.
Ja, ich muss zugeben, dass ich bin eben so ein Modeidiot, dass mich das Buch trotzdem durchgezogen hat, obwohl mich diese Welt an sich jetzt nicht so sehr interessiert. Aber wenn man sich da auskennt in dieser Welt, erkennt man eigentlich die ganzen Gestalten, die sie da auftreten lassen, also die Chefdesigner und Supermodels und Chefredakteurin. Ist das dann auch so eine Art Schlüsselroman?
Also es sind alles natürlich Romanfiguren. Aber wer sich ein bisschen auskennt und genau hinliest, der wird schon so die eine oder andere Figur oder den Schatten der einen oder anderen echten Figur erkennen können.
Einmal tritt jemand auf, der Karl heißt, da habe sogar ich geahnt, um welchen Karl in der Modewelt es dann gehen könnte.
Ja, aber das sind, Karl Lagerfeld tritt tatsächlich kurz auf. Der Auftritt ist in Wirklichkeit selbstverständlich nicht passiert. Ich glaube, er ist ziemlich genau so, wie Karl Lagerfeld hätte auftreten können. Aber das sind, also es gibt so ein paar Figuren, die haben so Cameo-Auftritte, wie so, wenn im Film dann Heidi Klum mal durch die Kamera läuft. Und dann gibt es aber so Charaktere, die so ein bisschen wichtiger sind und die sind natürlich so ein Hybrid aus meiner Fantasie und vielleicht Dingen, die ich gesehen oder gelesen habe.
In die Sonne fliegen heißt der Roman von Adriano Sack. Im Verlag Nagel und Kiemsche ist er erschienen. Haben Sie vielen Dank für den Besuch hier bei uns.
Ich danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Das Leichteste der Welt, so heißt ein neuer Roman. Und auf dem Cover des Romans sieht man eine große Sonne mit Strahlen in vielen kräftigen Farben. Das ist also gleich ein doppeltes Leichtigkeitsversprechen beim Blick auf dieses Buch, auf den vierten Roman des Schriftstellers Christian Dittloff. Der Kritiker Simon Sahner hat den Roman für uns gelesen. Guten Morgen, Herr Sahner. Hallo.
Guten Morgen.
Wird es denn tatsächlich leicht mit dem Buch oder ist das eine Art Falle, dieses doppelte Versprechen?
Darauf antwortet man am besten mit einem klaren Jein, denn auf der einen Seite handelt es sich hier tatsächlich um einen klassischen Coming-of-Age-Roman, die ja bekanntlich immer eine gewisse Leichtigkeit haben mit allem, was dazugehört, Sommer, Hitze, warme Nächte, Jugendclubs, nächtliche Einbrüche ins Schwimmbad und so weiter, weite Felder, also alles, was man seit Wolfgang Herrndorfs Schick spätestens mit solchen Büchern verbindet. Auf der anderen Seite behandelt Dittloffs Roman aber eben auch eine ungewollte Schwangerschaft und Klassenunterschiede, Verantwortung in sehr jungen Jahren und Identitätsfragen. Und dann spielt das Ganze auch noch vor dem Hintergrund der großen Sonnenfinsternis 1999 und der großen Sonnenfinsternis, die wir in 10 Tagen wieder erleben werden. Der Erzähler blickt nämlich aus der heutigen Gegenwart in seine Vergangenheit, in seine Jugend zurück.
Und wer ist dieser Erzähler und mit welchen Figuren erzählt Christian Dittloff überhaupt diese Geschichte?
Da ist natürlich einmal der Ich-Erzähler Ivo und der kommt sozusagen zweimal vor, weil er eben einmal aus der Gegenwart erzählt und einmal aus der Vergangenheit und in der Gegenwart ist er gerade Vater geworden. Und dann hat nämlich diese Geschichte in der Vergangenheit sehr viel mit einer zweiten zentralen Figur zu tun, mit Carla, die ist 2 Jahre älter als Ivo und zu Beginn des Romans schwanger, was Ivo aber erst erfährt, als er sich schon unsterblich in sie verliebt hat. Und dann gibt es noch 2 weitere wichtige Figuren. Das sind zum einen Demian und dann noch Selma. Das sind sozusagen die beiden besten Freund und Freundin von Ivo und im Hintergrund noch diverse Eltern. Und das ist also so das klassische Ensemble eines Coming-of-Age-Romans, kann man sagen.
Sie haben gerade gesagt, Ivo verliebt sich als 15-Jährige in eine schwangere, dann 17-Jährige, wenn ich richtig mitgerechnet habe, in die Carla. Was wird aus dieser Beziehung mit eben diesem besonderen Aspekt der Schwangerschaft in diesen jungen Jahren?
Also die kommen tatsächlich zusammen und ich finde, das ist auch der stärkste Teil des Romans, weil Dittloff hier eine sehr gute Mischung findet. Weil Ivo geht da natürlich mit einer ganz ordentlichen Portion Naivität ran, die aber durchaus glaubhaft ist und dadurch bekommt das Ganze eine gewisse Lockerheit, aber dann platzt eben auch immer wieder die Realität rein, weil es eben doch 2 Teenager sind, die mit Unterstützung von 1, 2 Erwachsenen hier eine viel zu große Aufgabe angehen. Und man könnte vielleicht sagen, der Autor hat sich da ein bisschen eine Erleichterung eingebaut, indem Carla aus relativ wohlhabendem Hause kommt, sodass das zumindest finanziell keine so große Herausforderung ist. Aber natürlich ist das trotzdem allein auf einer emotionalen Ebene ein sehr großes Ding. Und romantisierend ist sozusagen ein bisschen, könnte man sagen, der Rückblick, weil sich Dittloff schon sehr auf diese Geschichte in der Vergangenheit konzentriert und so die ganze Historie, die hinter diesen 27 Jahren zwischen der Vergangenheit und heute, die er ja selber aufmacht, so ein bisschen wegfallen lässt und sich deswegen komplett auf diese durchaus anspruchsvolle Geschichte mit dem sehr jungen Stiefvater und der sehr jungen Mutter konzentriert.
Also Ivo wird tatsächlich zu einem 15-jährigen Stiefvater, ja?
Genau, also er übernimmt auch Verantwortung und kümmert sich um das Kind teilweise auch über längere Zeit, wenn Carla irgendwann mal für 2 Wochen weg ist oder sowas. Also er übernimmt da tatsächlich eine sehr große Rolle.
Und Sie haben ja schon gesagt, dass er dann wieder auftaucht in unserer Gegenwart oder weiter in unsere Gegenwart heran als eben Erwachsener. Erzählt er das jetzt auch mit der Abgeklärtheit des Erwachsenen oder wird das aus dieser Zeit der Jugend heraus erzählt?
Also wir sind bis auf wenige Seiten komplett im Jahr 1999 und er erzählt dort auch als 15-Jähriger. Und das ist so ein bisschen das Irritierende, weil man sich so ein bisschen fragt, von wo erzählt diese Figur jetzt eigentlich, weil eigentlich sind wir ja in der Gegenwart. Da gibt es auch so eine Sache, die leider in den meisten Romanen dieser Art schief geht, ist nämlich, wenn AutorInnen versuchen, diese jungen Erzählerfiguren dann auch in einer Jugendsprache sprechen zu lassen, und man zuckt da schon gelegentlich etwas zusammen, weil das selten so funktioniert, zum Beispiel, wenn der Erzähler dann mal irgendwann ein völlig Baller ist so einschiebt. Mhm. Also da ist man dann so kurz ein bisschen aus der Geschichte rausgeworfen, aber insgesamt ist das durchaus zu verschmerzen.
Das ist ja jetzt wirklich nicht der erste Coming-of-Age-Roman. Sie haben ja auch schon einige Zutaten so aus den Genre-Konventionen erzählt. Sommer, warme Nächte, Schwimmbad und so weiter. Aber ist das hier durch dieses Thema dieser frühen Vaterschaft oder Stiefvaterschaft und Mutterschaft, ist das dadurch ein besonderer?
Auf jeden Fall. Also Dittloff macht aus so einer Genregeschichte hier eigentlich das Beste, was man daraus machen kann, weil er das Bekannte und Zugängliche nimmt und es sozusagen als Vehikel für eine tiefere Ebene nutzt. Und wie gesagt, man hätte sich wünschen können, dass er auf diese historische Dimension noch ein bisschen stärker eingeht. Aber wenn man das mal weglässt, dann hat man hier einen sehr schönen Roman für den Urlaub, weil er eben, wie der Titel es auch schon verspricht, sehr leicht ist, aber trotzdem eben eine Ebene hat, die dann auch noch ein bisschen Anspruch verlangt. Und mehr kann man sich ja eigentlich für so einen Strandurlaub eigentlich nicht wünschen.
Das Leichteste der Welt, der Roman von Christian Dittloff, der ist im Berlin Verlag erschienen mit 300 Seiten, 24 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unseren Kritiker Simon Sahner. Und Christian Dittloff, der war in der vergangenen Woche zu Gast bei uns für ein Gespräch über den Roman. Das Gespräch können Sie hören in unserer Deutschlandfunk-App. Unser Nachbarland Frankreich, das hat wirklich viele großartige Kathedralen, aber eine davon ist für das Land nochmal was ganz Besonderes, Notre-Dame in Paris. Beim Brand der Kathedrale 2019 und beim großen Kraftakt des Wiederaufbaus, da hat sich nochmal gezeigt, welch überragende Bedeutung dieses Bauwerk für Frankreich hat. Daran ist auch der französische Dichterfürst Victor Hugo schuld. Der hat Notre-Dame schon vor fast 200 Jahren zum Symbol für die französische Kultur erklärt. Und dann hat er der Kathedrale ein packendes Denkmal gesetzt mit seinem Notre-Dame-Roman. Eine Pariser Ausstellung zeigt jetzt Victor Hugos Fable für Notre-Dame und überhaupt für die Architektur. Mein Kollege Dirk Furik hat die Ausstellung im Victor Hugo-Museum gesehen.
Zu Victor Hugo geht es viele Stufen nach oben. Frankreichs Dichterfürst wohnte in der zweiten Etage der Belle Etage, hier an der Place des Vosges Nummer 6. Einer der schönsten und bei heutigen Paris-Besuchern aus aller Welt beliebtesten Orte der Stadt.
Das Viertel war damals recht volkstümlich, nicht besonders mondän oder schick.
Erläutert Florence Claval vom Victor Hugo Museum das Ambiente Mitte des 19. Jahrhunderts, während sie mich durch das prächtig verzierte Treppenhaus führt.
Das Marais war nicht mehr aristokratisch geprägt. Die Adeligen waren damals schon ins Faubourg Saint-Germain weggezogen.
Der quadratische Platz mit seiner einheitlich geschlossenen Randbebauung und den vier Springbrunnen wurde Anfang des 17. Jahrhunderts angelegt. Teile seines berühmten Romans »Die Elenden« hat Victor Hugo mit Blick auf die regelmäßige Gestaltung der Anlage aus den Fenstern seines 280 Quadratmeter großen Appartements geschrieben. Die Ausstellung versammelt überraschend viele Zeichnungen von Victor Hugo. Skizzen, die bei Aufenthalten in Spanien entstanden oder entlang des Rheins. Berühmt sind seine Elogen auf Bacharach, von dessen Lage und mittelalterlicher Stadtansicht er fasziniert war.
Victor Hugo war kein Architekt. Er hatte das nicht studiert. Aber er interessierte sich von seiner frühesten Jugend an für Gebäude, besonders für Kirchen. Auf seinen Reisen fertigte er stets kleine Zeichnungen an, von Burgen, Plätzen und anderen Orten. Er hatte ein Faible für Monumente und die Feinheiten der Baukunst.
Victor Hugo hat die französische Literatur revolutioniert. Er war der Gründer der romantischen Schule. Anders als in Deutschland, wo die Romantiker eher nostalgisch aufs Mittelalter zurückblickten, war die französische Romantik auf Erneuerung ausgerichtet. Auf die Überwindung des starren Klassizismus, der mit dem Ancien Régime, der absoluten Monarchie, verknüpft war. Zum Dichter Fürsten wurde Victor Hugo durch seinen Roman Notre-Dame de Paris.
Architektonische Details haben ihn gerade bei Notre-Dame fasziniert. Er machte die Kathedrale zu einer Figur in seinem Roman. Und das in einem Augenblick, als Frankreich anfing, sich für diese Kathedrale und ihren Erhalt zu interessieren.
In dem polemischen Traktat Krieg den Zerstörern, Guerre aux Démolisseurs, wandte sich Victor Hugo gegen die Zerstörungswut im Zuge der Julirevolution 1830, mit der Spuren des Ancien Regime im Pariser Stadtbild beseitigt werden sollten.
Der Verherrlicher der historischen Bauten geißelt den Vandalismus der Revolution. Hugo war einer der Ersten, der sich für die Pflege historischer Bauwerke engagierte. Er liebte die Gotik, wie bei Notre-Dame. Und hier in seiner Wohnung sehen Sie ja die ganzen neogotischen Dekorationen, all die Anklänge ans Mittelalter.
Victor Hugo, ein früher Denkmalschützer. Die Ausstellung an der Place des Vosges zeigt sehr deutlich, wie stark Hugos Bewusstsein für die Konstruktion von Mauern, Portalen und Fenstern tatsächlich mit seinem Schreiben korrespondierte.
Für ihn hatte jeder Buchstabe eine symbolische Bedeutung. Das A zum Beispiel stand für ein Dach. Das Schreiben und die Baukunst waren für ihn verwandte Künste.
Dass der Großliterat tatsächlich das Zeug zum Baumeister hatte, sieht man an der exakten Skizze für ein Gebäude, die er mit eigener Hand angefertigt hat. Hugo entwirft eine Villa als Alterssitz. Nach seiner Rückkehr aus dem Exil auf der Kanalinsel Guernsey wollte er darin wohnen. Der bis heute in Frankreich als Literaturikone verehrte Schriftsteller war auch ein einflussreicher Politiker. Und als Gegner des Kaisers Napoleons III. Hatte er für etliche Jahre das Land verlassen müssen. Florence Claval führt mich zu der Vitrine, in der das Blatt zu sehen ist.
Hier sehen Sie den Plan für ein Wohnhaus in Plein-Monceau, also im 16. Arrondissement von Paris. Das wollte er sich am Ende seines Lebens bauen lassen, aber leider ist er vorher gestorben. Diese Pläne sind erst vor kurzem aufgetaucht. Das sollte ein gewaltiges, großbürgerliches Wohnhaus werden. Es war das einzige Mal, dass Hugo seine architektonischen Ambitionen in die Tat umgesetzt hätte.
Ein verhinderter Architekt also, dieser Schöpfer der literarischen Großkonstruktion Notre-Dame de Paris.
Oder der Glöckner von Notre-Dame mit dem deutschen Titel. Die Ausstellung Hugo et l'Architecture, die läuft noch bis zum 22. November 2026. Also noch ein bisschen Zeit für eine Reise nach Paris. Können Sie dann sehen, die Ausstellung Maison de Victor Hugo in der Stadt.